Heute bei «Apropos». Die Schweiz hat abgestimmt.
Sieg für Bundesrat und Parlament auf der ganzen Linie. Die Schweizer Stimmbevölkerung lehnt die Prämienentlastungs-, die Kostenbremse und die Freiheitsinitiative ab. Das Stromversorgungsgesetz kommt dafür locker durch die Volksabstimmung.
Dreimal Nein, einmal Ja. Etwa so hat man es erwartet, etwa so ist es gekommen. Die grossen Überraschungen sind am Abstimmungssonntag ausgeblieben. Die beiden Gesundheitsinitiativen von der SP und der Mitte sind ziemlich deutlich abgelehnt worden. Die Impfgegner haben in ihrer Vorlage keine Chance gehabt.
Die Stimmbevölkerung hat heute das Gesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien angenommen.
Und der SVP-Bundesrat Albert Rösti feiert beim Stromgesetz einen deutlichen Sieg, auch gegen die eigene Partei.
Der Entscheid ist für den Bundesrat ein Signal, dass die einheimische Stromproduktion ausgebaut werden muss.
Und obwohl die Abstimmungen alle so rausgekommen sind, wie es die Umfragen vorausgesehen haben, bleiben noch einige Fragen offen. Wie geht es mit den Gesundheitskosten jetzt weiter? Warum erlebt der Röstigraben eine Renaissance? Und wird man nach dem Jahr zum Stromgesetz jetzt wieder über Atomkraft reden? Das alles weiss Larissa Lin. Sie ist Bundeschefin von der Medien und ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Bundeshaus Medienzentrum in Bern. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Larissa.
Hallo Philipp.
Larissa, wir fangen mit den beiden Gesundheitsinitiativen an. Die sind deutlicher abgelehnt worden, als man zuerst gedacht hat, oder?
Ja, genau, vor allem bei der SP-Prämieninitiative. Dort hat die letzte Umfrage eigentlich vorausgesagt, dass es ein relativ knappes Rennen wird, 50-50, und vielleicht sogar Ständemehr könnte ausschlaggebend sein. Aber jetzt hat sie nur 44% Ja gehabt, also das ist doch dann ein relativ deutliches Scheitern. Und die Mitinitiative, also Kostenbremse, die ist noch klarer gescheitert mit nur 37% Ja.
Komm, wir bleiben kurz bei der Initiative von der SP, wo es darum gegangen ist, dass die Prämienlast der einzelnen Leute nicht mehr als 10% vom Einkommen betragen. Dort hat sich ein alter Graben neu gezeigt.
Genau, der altbekannte Röstigraben, und zwar sehr intensiv hat sich der gezeigt. Die Kantone in der Romandie, die sagen alle ganz klar Ja, das Tessin sagt auch Ja, und in der Deutschschweiz sagt nur ein einziger Kanton Ja.
Und zwar einen, den ich recht gut kenne, der Kanton Basel-Stadt. Was sind denn die Gründe für ein Ja in der Romandie und im Tessin und in Basel?
Ich habe mit dem Urs Bieri von GFS Bern über das geredet und er hat gemeint, in der Romandie sei eine ganz andere Diskussion geführt worden. Also dort hat man stärker auf die Haushaltsbelastung fokussiert, die eben entsteht durch die höheren Prämien, durch die höheren Krankenkassenprämien. Und man hätte viel weniger als in der Deutschschweiz über Kosten geredet, also über mögliche Steuererhöhungen. Und da muss man wirklich sagen, in der Deutschschweiz sind die Gegner da recht früh in der Oberhand gewesen in der Debatte. Sie haben von Anfang an gesagt, die Initiative, die hat ein klares Preisschild und wir können sie nicht finanzieren, wenn wir nicht die Steuern in irgendeiner Form erhöhen, also entweder über die Bundessteuern, über die Mehrwertsteuern und so weiter. Also sie haben von Anfang an gesagt, für das müssen wir unsere Steuern erhöhen, müssen also sehr viele Leute mehr zahlen. Und dann hat es wie so einen Kampf gegeben zwischen den Befürwortern, die gesagt haben, ja, der Mittelstand, der wird profitieren von dieser Initiative, und den Gegner, die gesagt haben, nein, der Mittelstand, der ist genau der, der die Initiative muss zahlen. Und man muss auch noch sagen, beim Röstigraben spielt auch noch eine Rolle, in der Romandie gibt es schon einen Kanton, der recht bekannt ist für das Modell, den Prämiendeckel, den die SP ja gefordert hat. Das ist der Kanton Watt, der hat das schon länger. Und dann hat vielleicht, haben die anderen Kantone gefunden, ja, mal in der Watt funktioniert das. Und in der Deutschschweiz gibt es zwar auch einen, interessanterweise, das ist Graubünden, aber das ist viel weniger bekannt. Dann kommt noch hinzu, dass die Romandie tendenziell in der Regel dem Sozialausbau offener gegenüber ist als Deutschschweiz. Das ist auch noch ein Faktor. Plus haben die Kantone in der Westschweiz relativ hohe Gesundheitskosten und darum hätten sie wahrscheinlich eher profitiert als zum Beispiel ländliche Kantone in der Deutschschweiz. Und dann noch zum Kanton Basel-Stadt, den will ich natürlich nicht vergessen, Philipp. Und zwar ist es dort so, dass die Prämien einfach enorm hoch sind und sich die Leute vielleicht einfach gesagt haben, es ist uns eigentlich egal, was für eine Lösung, es muss jetzt einfach irgendeine Lösung an. Plus ist es natürlich auch so, dass Basel-Stadt grundsätzlich oft relativ links abstimmt, also einer SP-Initiative grundsätzlich positiv gegenüber steht oft.
Du hast den ganzen Tag in Bern verbracht, auch bei den Parteien bist du unterwegs gewesen, unter anderem bei der SP. Wie hat man dort auf das doch deutliche Nein reagiert?
Ja, also sie sind dort in einer Reihe gestanden, die Befürworter, wo am 12. der erste Trend gekommen ist über SRF. Da sind einmal SRF-Leute zugeschaltet bei diesen Komitees.
Das Golder, wo geht es durch? Ihr Team und Sie haben Trendrechnungen gemacht, zum Beispiel.
Und dann hat man gesehen, die meisten haben kaum ein Gesicht verzogen, ganz steinerne Mienen gezogen. Und was lustig war, ist, dass ausser daran gerade noch der Frauenlauf war. Der findet in Bern jeweils statt. Und dann ist gerade kurz darauf runter, sind dort alle Frauen durchgerannt und es haben alle angefangen zu jubeln und so go, go, go rufen. Und dort hat Matthäa Mayer ein bisschen müssen lächeln. Und hat dann irgendjemand hat im Hintergrund noch gesagt, ja gut, zum Glück jubelt die nicht über den Ausgang von dieser Initiative. Aber ja, es war natürlich eine grosse Ernüchterung rum, kann man glaube ich sagen.
Wir sind natürlich enttäuscht, weil die steigenden Krankenkassenprämien werden als Hauptsorge da bleiben für insbesondere den Mittelstand. Und wir werden uns auch als SP natürlich in Zukunft dafür einsetzen.
Was macht jetzt die SP mit dem? Weil es hat ja Kantone gegeben, die durchaus empfänglich wären für die Idee.
Genau, also sie sagt, sie will es jetzt nochmal kantonal probieren und zwar in allen Kantonen, die eben Ja gesagt haben, versuchen, einen Prämiendeckel zu installieren. Es gibt auch zwei Kantone, Neuenburg und Fribourg, wo mir Matthäa Mayer gesagt hat, also Co-Präsidentin von der SP, dass dort schon Initiativen am Laufen sind oder schon lanciert sind und in den anderen Kantonen wollen sie das eben jetzt auch versuchen, so zu machen. Aber das heisst dann natürlich, dass der Kanton einfach mehr Prämienverbilligung muss zahlen und es eben nicht so ist, wie bei der nationalen Initiative, dass der Bund einen viel grösseren Teil der Kosten übernehmen
würde. Der erste Graben, was bei der Prämienentlastungsinitiative der SP geht, haben wir auch bei der anderen Gesundheitsinitiative gesehen, der von der Mitte?
Nein, dort war die Ablehnung in der ganzen Schweiz eigentlich ähnlich hoch gewesen. Und ich glaube, dort war überall eigentlich die Sorge der Leute entscheidend gewesen, dass man die Leistungen im Gesundheitswesen einschränken würde und dass es zu einer Art Zweiklassenmedizin könnte kommen. Also, dass die Leute, die privat versichert sind, dann können eine Operation bekommen, wenn sie das wollen. Zum Beispiel eine Hüftoperation, die eben nicht lebensbedrohliche Krankheit ist. Und dass andere Leute, die allgemein versichert sind, dann eben mega lang müssen warten auf einen Operationstermin, wie das ja in sehr vielen anderen Ländern schon so ist.
Also 35% ist ein bisschen tiefer, als Sie gehofft hätten, wahrscheinlich?
Ja, natürlich, man hätte sich ein Jahr gehofft, oder? Aber ist ein Anstellungsresultat. Es zeigt einfach,
dass... Du bist ja nicht mehr bei der SP gewesen, du bist eben auch bei der Mitte vorbeigegangen. Und der Gerhard Pfister, das ist der grosse Verlierer von heute, der Präsident von der Mitte, hat gegenüber dir gesagt, das Resultat sei schon recht anständig gewesen, was sie gemacht haben.
Die Schwäche von der Initiative ist das gewesen, was aus meiner Sicht die Stärke ist, dass es eine allgemeine Formulierung der Verfassung war, aber dass es nicht gelungen ist,
ja, genau. Also ich meine, das ist ja ein allgemeines Phänomen, dass dann immer die Verlierer von der Abstimmungen sagen müssen, ja, also eigentlich ist ja ein ganzes ein anständiges Resultat gewesen. Also das sieht man nicht nur bei der Mitte. Aber man muss sagen, also die Mitte ist relativ allein da gestanden. Keine andere Partei hat die Initiative zur Annahme empfohlen. Und auch alle Gesundheitsakteure sind eben sehr entschieden dagegen gewesen. Jetzt kann man sagen, bei dem Resultat 37% Wählerinnen und Wähler hat die Mitte natürlich nicht. Also ja, sie hat ein bisschen über die eigene Wählerschaft raus können mobilisieren, aber nicht so weit. Und man muss auch sagen, als Signal ist es jetzt natürlich schon ein bisschen schwierig, oder? Die Mitte hat gesagt, sie lanciert eine Initiative, die Kosten im Gesundheitswesen bremsen soll. Und jetzt sagen 63% der Leute in dem Land, die abstimmen können, sagen, ja, nein, das wollen wir nicht. Also, so kann man es interpretieren, oder? Wir wollen eigentlich die Kosten gar nicht abnehmen. Natürlich ist das einfach eine Interpretation. Gleichzeitig kann man auch sagen, die sind wahrscheinlich einfach nicht überzeugt gewesen von dem konkreten Vorschlag, den die Mitte da gemacht hat. Aber als Signal ist es schwierig. Und es ist jetzt also sicher kein Erfolg für die Mitte. Das kann man also festhalten.
Das ist ja schon interessant, oder? Mit zwei Initiativen, die die Kosten senken für die Leute im Gesundheitswesen. Die höheren Krankenkassenprämien sind Sorge Nummer 1 von den Schweizerinnen und Schweizer und trotzdem haben beide Initiativen keine Chance. Warum ist das so?
Ich glaube, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Gründe. Bei der Prämieninitiative war es sehr unklar gewesen, wer davon profitiert hätte. Also, man hätte ja können ausrechnen, etwa, ja, zahle ich mehr als 10% von meinem steuerbaren Einkommen für meine Krankenkassenprämie. Das ist noch relativ simpel. Aber die Gegner haben eben schon früh gesagt, es wird Steuererhöhungen brauchen. Und wer das die dann genau zahlen müsste und wie hoch die ausfallen würden und wie viel genau eine Steuererhöhung beim Bund nötig wäre und wie viel beim Kanton, also welchen Anteil über die Bundessteuer, der eben eher progressiv ist, wo vor allem die reichen Leute zahlen und bei den Kantonen, die zwar auch progressiv sind, aber nicht so klar drauf fällt. Es sind einfach x Faktoren gewesen, die sehr kompliziert gewesen sind. Wir haben es selber gesehen, wir wollten einen Prämienrechner machen, wir haben es dann auch geschafft am Schluss, aber wir haben eine lange Liste müssen machen von Erklärungen, was wir alles haben müssen, irgendwie Annahmen treffen und so weiter, was eben nicht völlig klar ist. Und das zeigt, glaube ich, einfach auf, es ist nicht so einfach gewesen, zu wissen, hey, profitiere ich eigentlich, wenn ich jetzt da ja stimme, oder profitiere ich nicht? Und vor allem, wer profitiert dann sonst? Also, haben es die Leute wirklich nötig? Und zahlen auch quasi die, die sich's können leisten, zum Zahlen, oder eben nicht? Also, ist die Umverteilung eigentlich das, was man damit wollen erreichen, den Leuten zu helfen, die wirklich knapp sind im Budget, oder belastet es vielleicht den Teil vom unteren Mittelstand sogar noch mehr? Und was ich denke, was auch noch wichtig ist bei der Prämieninitiative, ist, dass die Diskussion gleichzeitig im Parlament eben angefangen hat, man muss sparen, sparen und noch mehr sparen. Und ich glaube, das hat sicher auch einen Einfluss gehabt, dass die Leute gedacht haben, noch 8 Milliarden Franken mehr bis 2030, das müssen wir auch irgendwie finanzieren können. Und das geht dann vielleicht auf Kosten von anderen Bereichen.
Und wie ist es bei den anderen?
Ja, dort muss ich sagen, ich glaube, es ist schon eine grosse Stärke vom Schweizer System, dass man eben nicht Monate bis Jahre lang auf einen OP-Termin muss warten. Und jeder und jede, der schon mal im Ausland im Spital war, der weiss, oder die weiss, wie sehr man eben ein Gesundheitssystem, das funktioniert, wo man schnell eine Behandlung bekommt, eigentlich schätzen muss. Da haben wir auch einen Bericht gehabt von unserem USA-Korrespondenten Fabian Fellmann, der eben geschildert hat, wie das in den USA teilweise zu und her geht und wie lange man dort muss warten und dass Leute gar keine Operationen teilweise bekommen, weil sie nicht versichert sind oder weil sie schlecht versichert sind. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Faktor. Das ist den Leuten wichtig, dass wir ein Gesundheitswesen haben, das sehr eine hohe Qualität bietet und das für alle zugänglich ist. Und eben da diese Sorge, denke ich, hat schlussendlich den Ausschlag gegeben bei vielen. Und bei anderen könnte es auch der Gedanke gewesen sein, das ändert ja eh nichts. Man gibt dann zwar dem Bund ein bisschen mehr Kompetenzen zum Einschreiten, aber die Hürde, um das zu machen, in einem Gesundheitswesen, das eigentlich kantonal organisiert ist, die ist eben gleich hoch. Und vielleicht hat es ja eh nichts geändert. Das kann ich mir vorstellen, dass das bei gewissen Leuten auch noch ausschlaggebend war.
Der Hinweis auf Fabian Fellmann ist sehr interessant. Wir haben mit ihm auch Erfolg gemacht zu diesem Erlebnis. Das würde ich sehr gerne verlinken. Und warnen alle vor Pina Coladas. Larissa, nach den beiden Nein, bleibt jetzt alles so teuer wie vorher in der Gesundheit, bei der Krankenkassenprämie?
Also, es wird wahrscheinlich noch teurer, ist die traurige Antwort. 6% hat es mal geheissen in der ersten Einschätzung. Das kommt natürlich dann erst im Herbst, die definitive Prämiensteigerung. Aber ja, der Trend bleibt gleich wie vorher. Und zwar gehen die Kosten weiter rauf und damit auch die Prämien weiter rauf. Und wir werden auch bald schon über die nächste Gesundheitsvorlage dann abstimmen. Dort geht es um EFAS, ein schreckliches Wort, es ist eine Abkürzung für einheitliche Finanzierung, eine relativ komplexe Vorlage, wo das Referendum dagegen ergriffen worden ist. Plus gibt es voraussichtlich noch neue Initiativen, die sind nämlich heute angekündigt worden von der SP und von der Mitte. Und dort geht es natürlich noch ein Weile, bis dann effektiv über die abgestimmt wird.
Und was sind das für Ideen, was sind das für Initiativen?
Also einerseits ist die SP mit der Idee gekommen, dass man eine öffentliche Krankenkasse macht. Sie wollen es nicht Einheitskasse nennen, aber es geht in die Richtung. Also es ist eigentlich die Idee, wo wir schon ein paar Mal darüber abgestimmt haben, dass es in der Schweiz einfach nur eine Krankenkasse gibt und nicht x verschiedene. Und die könnte dann immer noch kantonal unterschiedliche Prämien festlegen, je nach der Kosten in diesem Kanton. Aber eben, man könnte nicht mehr wechseln zwischen Sanitas und Concordia, sondern man wäre dann einfach bei einer Kasse. Und Mitte, die will eine Initiative für eine Zentralisierung im Gesundheitswesen. Also sie will, dass sich Kantone müssen so in Regionalgruppen organisieren und vor allem ihre Spitäler eben so organisieren, dass eben nicht mehr jedem Täli sein Spitäli oder jedem Kantönli sein Spitäli ist, sondern dass die müssen regional schauen, hey, was ergibt eigentlich Sinn? Brauchen wir wirklich im Kanton Zürich der Spital in Wetzikon im Zürich Oberland? Oder können wir das vielleicht abdecken mit dem Spital in St. Gallen in der Nähe oder zwischen Zürich und St. Gallen? Einfach so der Gedanke, dass nicht mehr jeder Kanton für sich schaut, sondern dass man gewisse Regionen bildet und die dann das so organisieren, dass man eben könnte Kosten dort sparen.
Haben die anderen Parteien auch Ideen?
Ja, also dort habe ich noch mit dem Thierry Burkhardt darüber geredet, dem FDP-Präsident.
Ich bin überzeugt davon, die Schweizer Bevölkerung will Lösungen im Bereich von den Gesundheitskosten, mindestens ein Abbremsen vom Kostenwachstum.
Der sagt, ja, es wird weitere Massnahmen brauchen, es ist ein Problem, aber es kann eben nicht die eine grosse Lösung geben, das hätte der heutige Tag gezeigt, sondern es müssen viele kleine Massnahmen geben.
Es gibt nicht den ganz grossen, sondern es sind viele kleine Schritte, wo es aber schon ein Handreichen von allen braucht, Politik, aber auch die gesundheitspolitischen Akteure.
Dann hat er auch noch gerade eine Aufforderung an Elisabeth Baum-Schneider, die Gesundheitsministerin, mitgeschickt. Die soll doch mal eine Lösung oder ein Paket von Massnahmen vorlegen, wo dann das Parlament könnte darüber bestimmen. Plus hat er noch einen FDP-Vorschlag gebracht, den wir auch schon gehört haben, und zwar, dass man mehr Wettbewerb bräuchte im Gesundheitswesen und dass eben die einzelnen Prämienzahlenden auch sollen können entscheiden, dass sie gewisse Leistungen aus der Grundversicherung rausnehmen und dafür weniger Prämien zahlen.
Also nicht unbedingt eine Einheit Krankenkasse?
Nein, da hat er natürlich gefunden, es ist ja weniger Wettbewerb, das kommt ja gar nicht in Frage.
Nach dem Jahr zur 13. AHV-Rente von Anfang Jahr hat es vor allem von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern Befürchtungen gegeben, dass jetzt so eine grosse sozialpolitische Wende in der Schweiz stattgefunden hat, ja, zu allem Ausbau. Von dem ist es überhaupt nichts mehr zu spüren nach dem Sonntag.
Nein, also an dem 3. März haben ja viele das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie ein Momentum, das da entsteht für die Linken. Die können jetzt einfach so weitermachen. Und das hat sich jetzt sehr deutlich gezeigt, das ist eben eher eine Momentaufnahme als ein Momentum gewesen. Der Daniel Lampard, der Chefökonom vom Gewerkschaftsbund, der hat gesagt, es ist eigentlich wieder ein bisschen eine Normalisierung, oder? Das kennt man auf der linken Seite schon ein bisschen so. Linke Initiativen sind in der Regel immer sehr deutlich abgelehnt worden, wenn sie einen Ausbau von Sozialleistungen gefordert haben. Und die 13. AV, die ist da einfach eine Ausnahme gewesen, weil dort sind die Bürgerlichen eben nicht geschlossen dagegen gewesen. Und das hat dann ermöglicht, dass es mit 58% eben ein sehr deutliches Ja gegeben hat. Weil Mitte und SVP-Wählerinnen und Wähler mehrheitlich eben auch Ja gestimmt haben. Und nachher haben verschiedene Leute, zum Beispiel der Cedric Wermuth, hat von einer sozial-autoritären Schweiz geredet, der Michael Herrmann, der Politologe, von einer sozial-konservativen Schweiz, die da plötzlich im Entstehen sei, oder von einer Bewegung. Und das hat man jetzt müssen sehen, das ist, glaube ich, nicht ein grundsätzlicher Trend, sondern das ist einfach bei dieser einen Vorlage so gewesen.
Warum haben denn die Wählerinnen und Wähler von Mitte und SVP damals Ja gesagt und jetzt an diesem Sonntag Nein?
Also bevor ich versuche, das zu erklären, noch eine kleine Vorbemerkung. Also da am Himmel über Bern ist irgendwie gerade Sintflut losgebrochen. Es regnet wie in Strömen und fängt an zu gewittern. Also das ist, vielleicht ist das jetzt das Ende von dem Momentum, das da gerade auf die Schweiz runterprasselt. Aber nein.
Auch das.
Also, es gibt entscheidende Unterschiede, glaube ich. Bei der AV kann man sagen, die ist am breitesten akzeptierte Schweizer Sozialwerk. Das ist auch bei den Bürgerlichen sehr akzeptiert, dass es dort eine gewisse Umverteilung einfach gibt. Und das ist bei anderen Sozialwerken eben wie bei den Krankenkassenprämienverbilligungen nicht unbedingt so. Das ist mal ein Punkt. Dann kann man sagen, wer stimmt denn eigentlich am meisten ab? Das sind häufig ältere Leute und die beziehen die AHV. Oder sie stehen kurz davor, zum AHV zu beziehen. Das heisst, die haben auch dort eine grössere Motivation gehabt, um eben Ja zu sagen. Und dann ist die Frage, wer profitiert überhaupt? Bei der 13. AHV ist es sehr klar gewesen, fast alle werden irgendwann unter dem Strich profitieren. Also alle werden irgendwann ein AHV beziehen, wenn sie Glück haben, ins Rentenalter zu kommen. Und die meisten, wirklich über 90% oder ungefähr 90%, werden auch am Schluss mehr rausnehmen, als sie eingezahlt haben. Und dann gibt's noch andere Faktoren, oder? Es ist jetzt die SP gsi, wo der Absender von dieser Initiative war. Letztes Mal sind es Gewerkschaften gsi. Und Gewerkschaften sind eben in gewissen konservativen Kreisen breiter akzeptiert als die SP, die einfach als nur links gilt. Dann gibt's noch weitere Faktoren, wie eben Kampagnen auch von den Befürwortern. Man hat ein bisschen den Eindruck gehabt, hey, die Luft war ein bisschen draussen gsi. Und die Kampagne war auch irgendwie wenig emotional gewesen. Die Süsche, die sind so technisch gewesen. Man hat Grafiken gesehen, irgendwelche Kurven von Prämien, die steigen, anstatt dass man Menschen gesehen hat auf den meisten Plakaten. Es sind kaum Leute angestanden und haben gesagt, hey, ich habe wirklich ein Problem. Ich brauche eine Prämienverbilligung. Wir haben selber Leute gesucht. Wir haben kaum welche gefunden. Also, das sind alles so ein bisschen Punkte gewesen, die ich jetzt auf der Seite der Befürworter gesehen. Man kann aber auch sagen, die Gegner haben es das mal besser gemacht als bei der 13. AV. Bei der 13. AV haben sie einfach gesagt, wir können uns das nicht leisten. Punkt. Und dann haben viele Leute so gefunden, ja, aber Entschuldigung, für alles gibt es in diesem Land Geld, außer für uns. Und jetzt haben eben Gegner nicht gesagt, ja, per se, wir können uns das nicht leisten, sondern wir müssen das zahlen. Und viele von euch müssen das auch zahlen über mehr Steuern. Also das sind alles einfach Unterschiede gewesen, glaube ich, zwischen den beiden Initiativen, wo man kann sagen, die haben wahrscheinlich dann den Ausschlag gegeben, dass jetzt das Resultat so unterschiedlich ausgefallen ist.
Wie du es so schön gesagt hast, eine Momentaufnahme und nicht das Momentum offensichtlich. Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen von diesem Teil, was nehmen wir mit in aller Kürze von diesen zwei Neins?
Ich glaube, es wäre wirklich falsch, jetzt zu sagen, also die Schweizer Bevölkerung wünscht sich weder tiefere Prämien, noch hat sie Lust, irgendetwas zu ändern bei den Gesundheitskosten, sondern es war einfach ein Nein zu diesen zwei spezifischen Vorschlägen. Und ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, dass die Schweizer Bevölkerung an der höheren Qualität von unserem Gesundheitssystem hängt und dass sie vielleicht sich dann auch, das ist jetzt aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie sich vielleicht eher Massnahmen wünscht, wie eben, dass man zum Beispiel mit den Pharmafirmen besser verhandelt über Medikamentenpreise, die in der Schweiz immer noch viel höher sind als im grenznahen Ausland, also zum Beispiel in Deutschland und allen anderen umliegenden Ländern. Also dass man eben bei so Massnahmen auch noch mehr ansetzt, als dass man gerade quasi so eine tiefgreifende Veränderung allenfalls macht, die dann könnte den Zugang zu gewissen Behandlungen einschränken, wie das die Angst war bei den Kostenbremsinitiativen.
Wunderbar. Und damit zum Albert Rösti.
Sehr geehrte Damen und Herren, Medienschaffende, sehr geehrte Frau Kollegin Bundesrätin Baumschneider. Die Stimmbevölkerung hat heute das Gesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien angenommen, und zwar mit 68,7%, und alle Kantone haben dieser Vorlage zugestimmt.
Warum war das Ja zum Stromgesetz so deutlich gewesen?
Also das Referendum ergriffen gegen das Stromgesetz oder eben den Mantelerlass, wie die Vorlage geheißen hat, so schön im Parlament, das ist ja von Landschaftsschutzorganisationen gekommen, von sehr kleinen Organisationen, unter anderem der Fondation Franz Weber. Und die linken Parteien, aber die Grünen und die SP, die sind dafür gewesen. Die Einzigen, die sich dann auf die Seite von diesen Organisationen geschlagen haben, das sind SVPler gewesen, und man muss jetzt eigentlich fast wirklich sagen SVPler. Zwar ist die SVP als Partei dagegen angetreten, aber sie ist eben nicht geeint gewesen, und darum hat das normale SVP-Kampagnen-Schlachtschiff, das man ja kennt, das hat nicht ganz gleich gut Fahrt aufnehmen können wie sonst. Plus kann man, glaube ich, auch noch sagen, es gibt, glaube ich, wirklich eine Überzeugung in grossen Teilen unserer Bevölkerung, dass ein Ausbau von der erneuerbaren Energie richtig ist und dass wir den dringend brauchen. Einerseits zum Dekarbonisieren, also das heisst, zum mehr Elektroautos können zum Beispiel fahren und den CO2-Ausstoß reduzieren. Und zweitens, damit wir künftig einfach genug Strom haben und nicht zu stark aus Strom aus dem Ausland, zum Beispiel AKW aus Frankreich oder Kohlestrom aus Deutschland, angewiesen sind.
Deshalb hat schon einen recht gespaltenen Eindruck gemacht bei dieser Vorlage.
Ja, also eben, wie ich es gesagt habe, die Partei war offiziell dagegen gewesen, obwohl sie damals im Parlament, wo über die Vorlage abgestimmt worden ist, noch mehrheitlich dafür war. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass viele von den Aushängeschildern von der SVP, der Energiepolitik, sich im Ja-Komitee engagiert haben. Und das sind bekannte Gesichter gewesen, wie der Christian Imark zum Beispiel, wo die letzte Kampagne von der SVP gegen so Vorlage wie das CO2-Gesetz oder das Klimaschutzgesetz klar verteidigt hat, also die SVP-Position stramm vertreten hat. Und jetzt eben gesagt hat, nein, also da mache ich jetzt nicht mit bei dem Richtungswechsel. Ich finde die Vorlage richtig und ich trete auch öffentlich dazu, dafür ein. Und das ist eher selten bei der SVP. Meistens ist sie sehr geschlossen und tritt in der Öffentlichkeit vor allem sehr geschlossen auf. Es hat auch weitere bekannte Figuren gegeben, Esther Friedli, Jana Gutjahr, die auch in dem Ja-Komitee gewesen sind. Und die Unstimmigkeiten, die sind auch gegen aussen ausgetragen worden teilweise. Also der Christian Imark hat Magdalena Martullo-Blocher wirklich frontal angegriffen über die Medien, weil Frau Martullo die Person war, die das Nein veranlasst hat in dieser Partei, also den Richtungswechsel veranlasst hat und dann in der Kampagne aber eigentlich kaum auftreten ist.
Was passiert jetzt ganz konkret nach dem Jahr zum Stromgesetz?
Bis 2035 sollen mit dieser Vorlage mindestens 35 Terawattstunden Strom neu produziert werden, also von Solarenergie, Windenergie, Biomasse, Geothermie, einfach viel erneuerbare Energie. Das ist etwa 6-mal mehr, um sich das vorstellen, Strom als heute. Jetzt hagelt es auch noch, muss ich noch schnell einschieben. Und viel von dem soll eben auf bestehenden Bauten gebaut werden, aber ein Teil auch in den Bergen, weil man ja will, dass man im Winter, wenn es im Flachland eher bewölkt ist, auch Winterstrom hat. Und wenn man das jetzt noch genauer will wissen, wie das ganz konkret ist, dann kann man einen Text von der Charlotte Walzer und von Stefan Hähne bei uns auf der Website lesen. Die haben das super ausgebeindet.
Ist denn der grosse Ausbau realistisch?
Das hängt sicher ein bisschen auch davon ab, wie es mit den Einsprachen weitergeht. Die sind ja weiterhin möglich, anders als das Gegner teilweise dargestellt haben im Abstimmungskampf. Plus müssen die Standortgemeinden ja auch über das Projekt abstimmen. Und das wird entscheidend sein, ob die dann Ja sagen oder Nein. Wenn die natürlich immer Nein sagen, dann wird es nicht möglich sein, so einen schnellen Ausbau zu erreichen. Und da hat man ja auch in letzter Zeit gesehen, dass es durchaus gewisse Skepsis gibt gegenüber so grossen Solarprojekten in den Bergen zum Beispiel. Und was jetzt natürlich auch noch ist, die SVP und auch Teil der FDP, die sagen jetzt, ja, das haben wir jetzt beschlossen, das hat die Bevölkerung, hat jetzt Ja gesagt zu dem, aber es langt halt eben trotzdem nicht. Es ist ein Ausbau, aber es langt nicht, dass wir Versorgungssicherheit haben für die Schweiz. Und darum müssen wir das Atomkraftwerk-Neubauverbot aufheben. Oder zumindest über das diskutieren. Die SVP, die will auch gerade neue AKW bauen. Und sie hat in der Initiative in der Pipeline No Blackout-Initiative. Und da will sie sicher einen Gegenvorschlag erwirken. Und ihren Bundesrat Albert Rösti, der könnte ihr dort auch einen Gefallen machen und ihr helfen dabei. Weil er ist ja Energieminister.
Das ist schon interessant, dass wenn man eine Vorlage hat zu erneuerbaren Energien, dann plötzlich alle über Atomkraft reden.
Ja, genau. Es war aber auch schon ein bisschen absehbar gewesen, dass man dann das wird nutzen auf bürgerlicher Seite. Weil AKW sind ja jetzt schon länger ein Thema. Und jetzt hat sich natürlich auch die FDP, die ja unter den Befürwortern war, eine Weile lang nicht so traut, um das Thema zu prominent zu platzieren. Weil sie ja jetzt halt zuerst wollen, den Abstimmungskampf mit den Linken zusammen gewinnen. Aber das ist ja schon relativ klar gewesen, wenn die Diskussion dann mal rum ist, dann wird die Diskussion um die AKW eben auch im Zusammenhang mit der No-Blackout-Initiative erst richtig anfangen.
Larissa, wir haben nicht einmal über 3 Vorlagen abgestimmt gestern, sondern über 4. Ganz kurz, um was ist bei der letzten gegangen?
Ja, das ist die Initiative für körperliche Unversehrtheit gewesen, also die Impfstopp-Initiativen eigentlich, wie wir sie genannt haben, oder einfach die Initiative, die hat wollen, dass niemand gegen seinen Willen kann geimpft werden, was übrigens auch heute schon nicht möglich ist. Und weil es eben eine Initiative war, die im Text gerade körperliche Unversehrtheit, hat der Bundesrat eben auch gesagt, damit wären noch ganz viele andere Eingriffe in den eigenen Körper künftig vielleicht nicht mehr möglich oder schwierig. Also zum Beispiel könnte die Polizei die Leute nicht mehr verhaften und so weiter. Und das hat offensichtlich ja Mehrheit von der Bevölkerung, von den Leuten in dem Land nicht überzeugt. Also der Nein-Stimmen-Anteil, der ist über 73% gewesen. Das ist eine recht deutliche Ablehnung. Und obwohl es jetzt eigentlich schon wieder ein Abfuhr war an der Urne für die Reise, denken jetzt schon wieder über neue Initiativen an, das haben sie heute gesagt. Und die Bewegung Mass voll, die plant auch ein Referendum gegen das Epidemiegesetz.
Die geben nicht auf, oder?
Nein, sie sagen, das klare Nein, das sei ich, weil die Initiative nicht richtig verstanden worden sei und weil man wenige Mittel hatte im Abstimmungskampf und darum wollen wir das jetzt nochmal versuchen.
Wunderbar. Und damit haben wir den ganzen Abstimmungssonntag abgehandelt. Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Und ein Gruß ins verhagelte Bern. Das war sie, unsere Ausgabe zum Abstimmungssonntag. Ich habe geschaut mit Larissa Rien, der Bundeschefin von Tamedia. Produziert hat die Folge Miriam Gabatuller. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.